redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und D-Radio Wissen und wie immer von D-Radio Wissen aus Köln ausgeliehen und zugeschaltet der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße euch.
Heute die Schlacht von Verdun. Riesige Schlacht irgendwo in Frankreich, Erster Weltkrieg, 100 Jahre her. Es ist 100 Jahre her, ne?
Ziemlich genau. Ja. 19. Dezember 1916 beendet, wurde diese Schlacht beendet.
Warum habe ich das Gefühl, dass ständig über die Schlacht von Verdun geredet wird? Was macht die so besonders?
Also es ist die größte, die längste und die opferreichste Schlacht des Ersten Weltkrieges und sie hat eben auch tatsächlich große strategische Bedeutung. Hm. Die Schlacht begann am 21. Februar und endete am 19. Dezember, wie eben gesagt, im Jahr 1916, also ungefähr 300 Tage. In diesen 300 Tagen sind ungefähr 350.000 Soldaten umgebracht worden, gefallen, wie man sagt, auf dem Feld der Ehre. Die gleiche Zahl wurde verletzt, zum Teil sehr schwer. Manche sind dann an den Folgen später auch verstorben. Die Franzosen setzten in dieser Schlacht 75 Divisionen ein, die Deutschen 50. Und das bedeutet, insgesamt waren 1,3 Millionen Soldaten an dieser Schlacht beteiligt. Und da die Franzosen so ein spezielles Rotationssystem hatten bei ihren Soldaten, bedeutete das, in Verdun ungefähr 70% aller französischen Soldaten gekämpft haben. Also alleine diese Zahlen machen deutlich, da ist etwas völlig Neues sozusagen in der Kriegsführung entstanden.
Das ist vor allem, Entschuldige, wenn du die Soldaten so durchrotierst, dass 70% aller französischen Soldaten da gekämpft haben, das ist ja dann, das geht ja dann wirklich ganz tief in diese Generation rein. Also es sind dann nicht nur 10%, die irgendwie das mal mitgekriegt haben, sondern die Hälfte der Bevölkerung wahrscheinlich.
Oder? Alle. Also wenn das kann man schon auf alle hochrechnen, weil in jeder Familie irgendwie ein Soldat war. Das spürt man bis heute auch noch. Also Verdun ist ein nationales Symbol und ein Teil der nationalen Identität, weil die Franzosen diese Schlacht eben nicht verloren haben. Und jede Familie war davon betroffen. Jeder kannte jemanden, hatte jemanden verloren, der dort gekämpft hat. Alle haben Eindrücke aus erster Hand bekommen. Alle Soldaten, die zu Hause waren, die also rotiert haben, haben davon erzählt. Mhm. Und das war tatsächlich auch schon während es zum Kampf kam, also im Jahr 1916, war das ein Mythos, ein nationales Symbol, und zwar auf beiden Seiten, weil die Franzosen eben unbedingt verhindern wollten, dass diese Schlacht verloren wird, weil dann sozusagen der Einmarsch ins Land unproblematisch gewesen wäre für die Deutschen. Und die Deutschen eben genau aus dem andersherum, aber aus dem gleichen Grund im Grunde genommen, weil sie wollten natürlich diesen Durchbruch unbedingt haben, um wieder in einen Bewegungskrieg zu kommen. Und diesen Zusammenhang haben wir gefragt, einen Buchautoren, Olaf Jessen, und der hat uns mal so ein bisschen die Beweggründe und die Bedeutung dieser Schlacht zusammengefasst.
Der Erste Weltkrieg war ja 1916 schon zum Stellungskrieg geworden. Und die Front reichte in Frankreich und Belgien auf einer Länge von 750 Kilometern vom Ärmelkanal bis nach Pfetterhausen an der Grenze zur Schweiz. Und die Bedeutung lag für die deutsche Heerführung schlicht und ergreifend darin, dass man mit der Offensive auf Verdun eine Kriegsentscheidung erzwingen wollte. Man wollte zum Bewegungskrieg zurück. Man wollte vor allem auf französischer Seite den Kriegswillen der Öffentlichkeit zerbrechen und so doch noch zu einem Sieg im Ersten Weltkrieg kommen. Und auf französischer Seite war es genau umgekehrt. Dort stand man nun ganz alleine, ohne die Hilfe der britischen Verbündeten, dem Hauptgegner, dem Deutschen Reich nämlich, gegenüber. Und hier galt es nun aus französischer Sicht, einen operativen Durchbruch, eine Bewegung der Deutschen hin auf Paris unbedingt zu verhindern, einen Abwehrsieg zu erringen.
Den Kriegswillen der Öffentlichkeit brechen, ist das das, was dann ein paar Jahre später als totaler Krieg bezeichnet wurde auch?
Nee, das hat damit nichts zu tun. Aber natürlich war damals auch schon im Ersten Weltkrieg klar, sage ich jetzt einfach mal, dass wenn du den Willen der Bevölkerung brichst, dass die also einfach keine Lust mehr haben, dann wird die Unterstützung für die Regierung fehlen. Dann werden die Leute nicht mehr so engagiert kämpfen. Und das war im Prinzip auf beiden Seiten das Ziel, die jeweils andere Bevölkerung dann eben insofern madig zu machen. Der totale Krieg, das war die Rede von Goebbels im Sportpalast im Februar 1943. Das war die Antwort sozusagen auf das Gebot der Alliierten der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen. Das war in Casablanca im Ende Januar 1943. Und gleichzeitig war die Schlacht von Stalingrad verloren worden. Also damit war sozusagen ein Appell an die eigenen Leute gemeint, aber nicht an die des Gegners. Aber trotzdem, diese Schlacht war wirklich in ihrer Auswirkung und in ihrer Vehemenz und in ihrer Gnadenlosigkeit bis dahin jedenfalls das Außergewöhnlichste und Einmaligste, was bis dahin stattgefunden hat. Und das lag eben auch daran, dass wie im gesamten Ersten Weltkrieg, aber hier ganz besonders, neue Waffen eingesetzt wurden, die tatsächlich eine Art Enthemmung von Soldaten sozusagen zwangsläufig mit sich gezogen haben. Also es wurden zum ersten Mal flächendeckend und in großer Zahl Kanonen eingesetzt. Das Problem von Kanonen ist, du sitzt irgendwo und schießt in die Luft und es kommt irgendwo an und du siehst gar nicht, was du anrichtest.
Ja.
Das heißt, diese Art von Kampf ist etwas Neues gewesen, jedenfalls in dem Ausmaß.
Aber waren denn frühere Schlachten nicht auch blutig? Das heißt immer so, Hannibal gegen die Römer, fürchterliches unbedingt. Gemetzel und so.
Unbedingt, aber da war eben Mann gegen Mann, Schwert gegen Schwert sozusagen. Da hast du sofort gesehen, was du gemacht hast und du warst tatsächlich auch selber unmittelbar immer bedroht, weil ja auf beiden Seiten Schwerter gezogen wurden. Und je weiter die Waffen voneinander entfernt sind, desto weniger bekommst du mit, was du eigentlich anrichtest.
Ja.
Ein Flugzeugpilot, der die Atombombe auf Hiroshima geschmissen hat, hat nicht gesehen, was da unten passiert. Er hat nur
Drohnenpiloten heute, die kriegen das ja auch nicht wirklich mit.
Genau. Je weiter du weg bist, desto enthemmter bist du auch, desto, ich sag mal, mehr ist es dir egal, was da eigentlich passiert, weil du es ja nicht tatsächlich unmittelbar siehst.
Ja, und wie du sagtest, weil es auch nicht zu dir zurückkommen kann.
Genau.
Also weil derjenige, den du von einem Flugzeug aus irgendwie auf dem Boden attackierst, der wird kaum in der Lage sein, dein Flugzeug mit gleicher Waffengewalt zurück zu attackieren, ja?
Guter Punkt. Genau so ist es. Ja, genau so ist es. Und also das galt also einerseits eben für Kanonen, also richtige dicke Dinger, die also 10 Kilometer weit fliegen konnten. Das zweite war, es gab zum ersten Mal ein Maschinengewehr. Dieses Maschinengewehr wurde auf erhöhten Positionen oder aus den Schützengräben Richtung Gegner gerichtet und wurde auf so Schlitten bewegt, wog 65 Kilo, also relativ unhandlich noch, aber konnte eben gewaltig viele Schüsse in der Minute abfeuern. Und es gibt also Berichte darüber, dass diese Maschinengewehrschützen gar nicht mehr richtig gezielt haben. Ja, also die haben gar nicht mehr sich hingelegt und ein Ziel avisiert und dann irgendwie abgedrückt, sondern die haben wie wild geworden, von oben nach unten einfach geschossen.
Sperrfeuer,
Sperrfeuer und das Ding da, das Maschinengewehr geschwenkt. Und jeder, der da irgendwie in der Flugbahn war, ist im Grunde genommen hops gegangen. Eine besonders schlimme Aktion, da wurde das jedenfalls auch so gemacht, war die Schlacht von Langemark. Da wurden also vor allem jüngere Leute eingesetzt, Schüler, Studenten, die also bei Langemark einen Berg hochrannten. Oben standen britische Maschinengewehrschützen und die haben 2000 junge Leute im Grunde genommen in Minuten erledigt und getötet, weil sie eben einfach dieses neue Gewehr hatten. Und auch das war etwas, was eben tatsächlich völlig neu war und wo auf einmal die Kriegsführung eine andere wurde. Es gab zudem Granaten. Mhm. Diese Granaten, davon feuerten die Deutschen in diesem gesamten Krieg 30 Millionen ab und die Franzosen 23. Das sind 50 Millionen Granaten, die nur an dieser Westfront immer hin und her flogen. Also man sieht ja aus den Filmschnipseln, die es so gibt aus dem Ersten Weltkrieg, ab und zu detoniert irgendwo was, dann fliegt also die Erde in die Luft und Menschen bleiben liegen. Durch entweder selbst getroffen von so einer Granate oder eben durch die Sprengkraft. Also, dass du einfach zerplatzt oder je nachdem, wie nah du an so etwas dran bist, eben bist du im Prinzip Opfer dieser Detonation und dessen, was da herumfliegt. Ja. Und das Dritte, was die Sache auch vollkommen verändert hat und Kriegführung wirklich gnadenloser gemacht hat. Es wurde in diesem Krieg und auch in Verdun zum ersten Mal Gas eingesetzt. Dieses Gas ist extra für den Krieg gebaut worden sozusagen. Es wurde extra hergestellt mit dem Ziel, tatsächlich Menschen zu töten beziehungsweise kampfunfähig zu machen. Und da man noch nicht viel andere Möglichkeiten hatte, wurde das Gas an die Front transportiert und möglichst mit dem Wind im Rücken dann von einem Schützengraben in den anderen geblasen, richtig gehend. Und das bedeutete auf der anderen Seite, dass die Menschen sofort Gasmasken anziehen mussten. Die wurde damals auch neu entwickelt. Und wenn du das nicht schnell genug hinbekommen hattest, dann warst du entweder sofort tot, dann war es ein tödliches Gas, oder es wurden unterschiedliche Gase eingesetzt, die teilweise zur Erblindung geführt haben. Dann warst du sieben Wochen lang, konntest du nichts sehen. Andere machten Atemnot, verursachten Ödeme und also langsames Krepieren. Manche wurden dir einfach nur schlecht, dass du einfach vollkommen kampfunfähig wurdest. So, und auch das ist etwas, was du eben nicht gesehen hast. Und es gibt Bilder, die sind wirklich beängstigend. Da sitzen Leute in ihren Gräben, haben Gasmasken auf und halten so hinten über den Rücken mehr oder weniger aus ihren Gräben heraus diese Schläuche, aus denen das Gas in den anderen Schützengraben gepustet wird. Und dort sind die Leute im Grunde genommen Amok gelaufen, weil sie eben, wenn sie nicht schnell genug die Gasmaske auf dem Kopf hatten, im Grunde genommen hilflos dem ausgeliefert waren.
Also die Schlacht wurde nicht, Stellungskrieg, die Schlacht wurde nicht gewonnen. Die Deutschen sind nicht durchgebrochen, die Franzosen haben erfolgreich ihre Außengrenze verteidigt oder ihre was ist das denn, Ostgrenze verteidigt gegen die Deutschen.
Naja, sie haben auf jeden Fall ihre Stellung verteidigt, so die Grenze nicht, aber natürlich ihre Stellungslinie.
Ja. Ja. Das heißt, das war völlig sinnlos, ne?
Jeder Krieg ist sinnlos. Insofern ist auch diese Schlacht sinnlos. Aber was eben wirklich in diesem Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht, ob es eine Steigerung von sinnlos gibt, aber wirklich irre ist, es hat sich überhaupt nichts bewegt. Ja? An der Westfront hat sich nichts bewegt. Die lagen über 750 Kilometer, wie wir das gerade eben gehört haben von dem Olaf Jessen, lagen die Menschen sommers wie winters im Regen, im Schnee und bei größter Hitze in ihren verdammten Schützengräben. Und wenn du die Birne rausgestreckt hast, wurdest du abgeschossen. Und zwar auf beiden Seiten. Da gab es Scharfschützen, die waren gut versteckt, die lagen irgendwo und die ballerten, wenn irgendwo sich was bewegte, in des Gegners Schützengraben ballerten die drauf. Und dann war also ein Verlust zu beklagen. So, und ansonsten passierte überhaupt nichts. Dann wurde ab und zu ein Befehl gegeben, auszubrechen. Dann kletterten alle aus dem Schützengraben raus. Es gab Dauerfeuer von irgendwelchen Raketen, die also hinter den Gräben standen. Und es flogen und es knallte und es bumste um sie herum. Und dann wurde irgendwie 200 Meter gewonnen. Und drei Tage später ging es andersrum, 200 Meter wieder zurück. So ging das die ganze Zeit über. Und als am Schluss im November 1918 der Krieg beendet war, saßen die in den gleichen Schützengräben, die sie im August 1914 gebaut haben. Und das ist der Irrsinn eigentlich an der ganzen Geschichte, dass du eben im Grunde genommen überhaupt nichts erreicht hast, außer Verwüstung, Tote, millionenfach letztendlich Tote und einen absoluten Hass zwischen Franzosen und Deutschen, die sozusagen von da an, aber das war auch schon vorher, ist eine lange Geschichte, miteinander nicht mehr konnten und dann sich im Zweiten Weltkrieg erneut gegenüberstanden. Die Brutalität, die dort zum ersten Mal sozusagen das menschliche Antlitz gesehen hat, ist so dramatisch gewesen, dass du davon ausgehen kannst, dass alle, die an der Front waren, also Millionen Soldaten, als vollkommen zerstörte Gestalten zurückgekommen sind.
Und einer davon war Hitler, ne?
Genau, einer davon war Hitler und der hat auch genau dieses Gefühl und diese Angst und diese Hilflosigkeit, die die Millionen Soldaten mit ihm gemeinsam in diesen Schützengräben erfahren haben, die hat er dann später verbalisiert und hat immer nur gesagt, Schützengrabenerlebnis, Kameradschaftsgeist, all das sind so Dinge, die eben, da wusste jeder, der damals auch dabei war, genau, was er gemeint hat. Und die Rache für dieses Erlebnis und das, was dann im Vertrag von Versailles 1919 festgeschrieben wurde, die Rache für dieses Erlebnis war der Antrieb, Hitler zu wählen. Und für Hitler war es ein Antrieb, diese Politik zu machen.
Damals hatten wir noch kein Frauenwahlrecht, oder?
Das Frauenwahlrecht wurde 1919 eingeführt mit der Weimarer Verfassung. Okay. Insofern, die Frauen spielten in diesem Falle natürlich eine große Rolle, aber.
Aber verhindert haben sie es nicht. Also, ich hätte gedacht,
offiziell politisch nicht.
Ja, okay.
Ja. Also, diese Schlacht und andere Schlachten des Ersten Weltkriegs eben auch haben tatsächlich dazu geführt, dass eben eine ganze Generation Männer, junger Männer, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland im Grunde genommen, fertig waren. Damals mal vorsichtig so. Und diese völlig verunsicherte Generation kommt dann irgendwann zurück in eine ebenfalls verunsicherte Gesellschaft, eine revoltierende Gesellschaft wie in Deutschland, eine aufgelöste wie in Frankreich oder eine, die unter den Folgen dieses Krieges entsetzlich gelitten hat, nämlich in England. Und damit ist eine total instabile Situation in Gesamteuropa da.
In England?
Und das führt dann letzten Endes dazu, dass eben auch diese Situation sich dann so zuspitzen, wie sie sich zugespitzt haben. Naja, also England, du warfst eben gerade natürlich so zu Recht die Frage ein. England war großer Teil dieses Krieges und natürlich hat es auch in der englischen Bevölkerung dramatische und traumatische Konsequenzen gehabt. Und im Übrigen beginnt mit dem Ende des Ersten Weltkrieges der Abstieg Englands von der Supermacht sozusagen, der Commonwealth Nation. Nach und nach bröckelt jetzt sozusagen dieses Commonwealth bis eben zu dem, was wir heute erleben. Also eine im Grunde genommen eine Reduktion auf die Insel. Also insofern ist Großbritannien hat eben auch unter diesem Ersten Weltkrieg extremst gelitten und war eben auch im Grunde genommen zwar auf der Siegerseite letztendlich, aber auch auf der Verliererseite, weil es wurde Kredite mussten aufgenommen werden, während des Krieges mussten zurückgezahlt werden. Das ging also teilweise nur über die Reparationen der Deutschen. Wenn die Deutschen keine Reparationen zahlen, dann waren auch die Engländer und die Franzosen pleite. Also es war ein tatsächlich ein in sich zusammenhängender, schrecklicher Kreislauf, der durch diesen Krieg hervorgerufen wurde. Und eben diese Schlacht von Verdun ist so eine Art Symbol für diese Grausamkeit, für die Dauer der Auseinandersetzung, für die Millionen Toten und die vielen Opfer, die dieser Krieg gefordert hat. Und insofern ist das die Schlacht aller Schlachten sozusagen des Ersten Weltkriegs.
Jetzt würde man ja denken, wenn so viele Menschen von diesem Ding, also von im Grunde dieser einen Schlacht und auch dem gesamten Krieg traumatisiert worden sind, müssten sie ja irgendwas gelernt haben, haben sie aber nicht, sondern sind 1933 wieder dem Falschen hinterhergerannt und 39 wieder in den Krieg gezogen. Und selbst heute, und das finde ich eigentlich so faszinierend, wo wir wirklich Bilder davon haben, wo wir Augenzeugenberichte haben, selbst heute gibt es nicht wenig Menschen, die Krieg auf so eine komische Weise mit Heldentum in Verbindung bringen. Aber gerade wenn man sowas wie Verdun sieht, das hat doch mit Heldentum nichts zu tun. Hast du eine Theorie, woher das kommt, dass die Leute trotzdem nicht von dieser seltsamen Romantik, Kriegsromantik lassen können?
Das kann ich dir leider auch nicht erklären. Ich habe nur neulich, weil ich mich mit einem anderen Thema etwas näher beschäftigt habe, mit Entsetzen gesehen, wie so heute Kriegsspiele dargestellt sind und wie die realistisch mittlerweile sind, irgendwelche Kriegsspielchen, die du so an deinem Computer machen kannst und wie da tatsächlich der alte Mythos wieder lebt. Also der heldenhafte Soldat, der kernige Typ, der also Granaten entschärft und Bomben räumt und sich dann also heldenhaft irgendwelchen böse aussehenden Menschen entgegenstellt und dann also als Held gefeiert wird, selbst wenn er verletzt war oder selbst wenn er mit dem Tode ringen muss. Also da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Das Schlimmste, sagen wir mal einfach, war tatsächlich in der Mitte Europas der Hass der beiden größten Staaten aufeinander, Frankreich und Deutschland. Und deswegen ich habe das schon öfters gesagt, sollten wir alle auf die Knie gehen und wenn wir denn gläubig sind, ein stilles Gebet loslassen, wenn nicht einfach nur so. Vor den beiden Herren Adenauer, de Gaulle und dann kommen noch ein paar dazu, also Robert Schumann und so weiter. Und also all jenen Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar sehr, sehr kurz danach damit begonnen haben, Deutschland und Frankreich miteinander zu versöhnen und tatsächlich daraus eine Art Freundschaft zu machen, die jedenfalls im Moment stabil ist und die über viele Jahre jetzt tatsächlich Gutes bewirkt hat und eben unabhängig davon, welcher Partei die jeweiligen Regierungschefs angehört haben, zu einer stabilen politischen Beziehung geführt haben, was wirklich segensreich ist. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise nach dieser Schlacht um Verdun, über die hier natürlich täglich berichtet wurde und wo eben, wie gesagt, viele Menschen direkt dran beteiligt waren, dadurch, dass eben ihre Angehörigen dort gekämpft haben, beziehungsweise möglicherweise auch gefallen sind, da war also der Franzmann, wie es dann so hieß, oder halt auch noch die Krautfresser.
Jeder Stoß ein Franzos war das damals.
Und, und solche Sachen. Das war einfach sozusagen Allgemeingut und das wurde auch nicht hinterfragt. Das war einfach Teil der nationalen Befindlichkeiten auf jeder Seite. Und die führten eben tatsächlich dazu, dass diese beiden Staaten tatsächlich im Zweiten Weltkrieg sich noch einmal in einer Art und Weise bekämpft haben, die eben nur dadurch zu erklären ist, dass tatsächlich ein Hass auf beiden Seiten vorhanden war, der natürlich vollkommen schwachsinnig war, aber der trotzdem da war.
Ja, weiß man, woher der kommt?
Ja, also
der ist Königshäusern dann so, ne? Oder?
Nee, der ist historisch lange begründet. Also es gibt, nach dem Dreißigjährigen Krieg kannst du da schon Belege finden, sozusagen, wo sich in diesem Falle tatsächlich französische Könige in Deutschland daneben benommen haben, sage ich mal vorsichtig, als sie angefangen haben, Soldaten zu rekrutieren für ihre eigene Armee mit einer gnadenlosen Brutalität. Mhm. Das kann man weiterführen. Was weiß ich, nehmen wir die Reichsgründung 1871, und der Friedensschluss dann mit Frankreich, der kein Friedensschluss war, sondern ein Diktat. Und Bismarck schnappt sich zur Demütigung der Franzosen Elsaß-Lothringen. Mhm. Ein Zankapfel im Übrigen ohnegleichen. Und er macht dann eine Bündnispolitik in Europa, die Frankreich ausschließt. Und damit ist Frankreich isoliert gegen alle anderen auf diesem Kontinent. Und insofern war da immer schon, also Frankreich wurde immer heftig bekämpft von deutscher Politik, und umgekehrt war das dann nicht viel besser. Also wir erinnern uns daran, dass also zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Franzosen den Rhein als Grenze gefordert haben und damit also eine gewaltige europäische Krise ausgelöst haben. Also gibt es unendlich viele Beispiele, wo sich diese beiden Nachbarn eben nicht gut verstanden haben, und daraus ist tatsächlich über die Jahre hinweg richtiger Hass geworden, und das hat sich da entladen.
Und damit sind wir am Ende der Schlacht von Verdun. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und es ergeht hiermit wie immer am Ende dieser Sendereihe der Hinweis, dass die passende Folge Eine Stunde History zur Schlacht von Verdun läuft am 18. Dezember 2016 auf die Radio Wissen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.